Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Ja, hallo, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Ja, für unser Gespräch in der vergangenen Woche haben wir ja viel Lob, aber auch einige harsche Kritik bekommen. Lob für die, na, sagen wir mal, launige Offenheit unserer kritischen Worte und Anregungen und Kritik, dass wir uns zum x-ten Mal wieder mit unserem Lieblingsthema der Schuldenbremse auseinandergesetzt haben. Und deswegen bin ich mal in mich gegangen und habe mir drei Themen überlegt, die wir noch nie besprochen haben. Bin mal gespannt, wie wir damit zurechtkommen. Thema 1. Wie verträgt es sich eigentlich mit unserer Wirtschaftsordnung, dass es bei der Deutschen Bahn eine stattliche Vorstandsvergütung gibt, während gleich, sagen wir mal, die verkehrstechnische Performance überschaubar ist und auf absehbare Zeit auch, sagen wir mal, keine Änderung in Sicht ist? Kann man so ein Unternehmen wirklich wie ein privates Unternehmen führen, wäre die erste Frage. Die zweite Frage: Gehört zur Lösung unseres eklatanten Wohnungsmangels nicht auch die Option, dass wir da doch die Innenstädte, die ja durch zunehmende Freistände bereit sind, vielleicht auch einige Gebäude umwidmen oder beziehungsweise verdichten und da auch Wohnraum bereits in vorhandenen Gebäuden beschaffen? Und drittens, was hältst du von dem Vorstoß von Macron, Klimaschutz als Wachstumsprogramm zu begreifen? Ist das, sagen wir mal, eine Mogelpackung oder steht da wirklich eine substanzielle Idee hinter? Du darfst dir aussuchen, wo du mit anfangen willst.
Ja, wir sind ja auch insofern doppelt in der Pflicht, also A, was unsere Zuhörer uns mitgeteilt haben. Und klar, es ist ja jedes Mal nötig, über die Schuldenbremse zu reden. Aber wir hatten auch gesagt, wir wollen mal etwas Lustigeres machen. Ja. Also das erste Thema, vielleicht fange ich damit mal an, ist ja schon ein bisschen lustig, weil da gab es so tolle Überschriften: weniger Boni bei Bahnchaos. Ja. Dann ist mir ja schon überrascht, was das eigentlich für eine Steuerung ist. Denn die große Bahnreform, das liegt ja fast 30 Jahre zurück. Das ist Mitte der 90er Jahre gewesen, als die Deutsche Bahn, Deutsche Bundesbahn und Deutsche Reise zusammengeführt und dann als Deutsche Bahn AG aufgestellt wurde, ganz bewusst als Aktiengesellschaft, ganz bewusst auch mit...
Man hat sogar an einen Börsengang mal gedacht.
Genau, ja. Aber man hat vor allen Dingen auch in den Aufsichtsrat politikferne Personen hineinberufen. Das ist mittlerweile auch übrigens alles weg. Mhm. Aber es verschlingen sich ja mehrere Fragen oder Themen in dem, was du aufgerufen hast. Also A, kann man überhaupt so ein staatliches Unternehmen, das auch Public Utility anbietet, also ein öffentliches Gut, das ja gerade auch mit der Infrastruktur verbunden entsprechend vom Staat zu finanzieren ist, privat führen, also in der Managementlogik, und wie weit kann die gehen? Und dabei verbindet sich auch die Diskussion, die wir ja auch leidlich haben, was ist eigentlich eine kluge Vergütungsstruktur für das Management? Wir kommen ja aus einer Zeit, wo man kleinkalibriert Ziele versuchte vorzugeben und die Zielerreichung, und dann wie gesagt, na, dann ist ja am Ende auch gar keine Bewertung mehr nötig, weil aus diesem Algorithmus folgt dann die Vergütung. Es muss halt auch ein handlungsfähigen Aufsichtsrat oder ein Aufsichtsgremium geben, das dieses auch umsetzt und dann auch mit dem Vorstand entsprechend in Diskurs geht. Das gilt mal ganz unabhängig von der Situation der Deutschen Bahn. Und da gibt es ja auch zunehmend Hinweise darauf, die Professionalisierung der Aufsichtsräte, den klaren Blick darauf zu haben, aber vor allen Dingen sich auch nicht zurückzuziehen in solchen Situationen, wo Dinge kritisch werden und die dann zu diskutieren sind. Bei der Bahn hat man offenkundig Dämpfungsfaktoren, wie das jetzt heißt, früher nicht vorgesehen, also die ja nach den neuen Regeln offensichtlich zu Gehaltseinbußen bis zu 25% führen können. Dann wird immer darauf hingewiesen, die Gehälter seien niedriger als bei vergleichbaren rein privaten Unternehmen. Also man hat einen Gehaltsniveau-Unterschied und auch einen Steuerungsunterschied. Ich bin der Meinung, wo es Boni gibt, muss es eigentlich auch einen Bonus geben, muss auch einen Malus geben. Oder man muss eine andere, ganz andere Logik anwenden. Aber das führt ja hier schon bei dem gegenwärtigen Zustand der Bahn und dem Leistungspunkt mit Pünktlichkeitsquote von 65% schon zu fragen, ob wirkt das? Und ich kann mir schon vorstellen, dass es wirkt, weil es die Ernsthaftigkeit der Vorstandsbeauftragung nochmal unterlegt. Aber am Ende bleibt es ja eine schwierige Gesamtstruktur, ne? Denn es ist ja nicht allein damit belassen. Es wird ja auch der gesamte Infrastrukturbereich, also Netz und die Bahnhöfe ja,
da,
und das wird
zusammengeführt. Da komme ich eigentlich gleich drauf zu sprechen. Ist, sagen wir mal, Betrieb und Netz in einer Hand eigentlich eine zukunftsorientierte Lösung, wo wir doch zumindest rhetorisch konkurrierende Unternehmen auf dem Gleis zulassen?
Haben wir auch. Wir haben im Regionalverkehr einen hohen Anteil von anderen Anbietern. Das heißt nicht, dass die immer staatsfern sind. Das sind ja häufig Tochterunternehmen von ausländischen Bahngesellschaften. Es sind regionale, wo dann häufig auch kommunale Träger
dabei
und regionale
sind.
Träger mit verankert sind. Aber es hat jedenfalls zu erheblichem Wettbewerb geführt. Und dann ist die alte Diskussion, kann man bei der Bahn aufgrund ihrer ganzen Verwobenheit mit Signaltechnik und Steuerungslogik das Netz wirklich komplett isolieren und als eine Infrastrukturleistung verstehen, dass man in eine ganz andere Unternehmensstruktur überführt und nicht nur im Bereich der Deutschen Bahn bündelt.
Ja.
Also eigentlich, meine Erinnerung ist, dass das genau immer die Vorschläge waren vor 30 Jahren. Eigentlich müsste man in der Bahnreform genau so weit gehen, die Infrastruktur rausnehmen und letztlich obendrauf unterschiedliche Betriebseinheiten.
Die miteinander konkurrieren können. Man hat das ja mal in Großbritannien versucht. So ein toller Erfolg war es da nicht.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Nein, du hast natürlich diese Netzgebundenheit und vor allen Dingen die Steuerungslogik über die Signaltechnik und die Fahrleitung. Naja, also ich sag mal so, das Problem entsteht ja auch allein mit der Unterschiedlichkeit im regionalen, in der regionalen Dimension. Wenn du die Fernverkehrszüge nimmst, da wird am Ende vermutlich der Marktanteil der Deutschen Bahn immer hoch sein. Weil du brauchst ein paar Milliarden, wenn du sowas alternativ beginnen willst. Das macht jetzt noch einer, gibt ja auch noch Flixtrain, aber das sind ja Randphänomene. Auch der Thalys ist ein Randphänomen und ist ja auch zum Teil von der Bahn mit auf den Weg gebracht worden. Im regionalen Bereich ist unterschiedlich. Da kann ich mit überschaubaren Investitionen reingehen. Da gibt es auch dann einen überschaubaren Netzeffekt. Und ich glaube, wir werden da noch große Strukturveränderungen in der Bahn erleben, wenn im Fernverkehr, das ist ja das, was die Leute so drückt, die Pünktlichkeit so gering ist, dann wird da alles Augenmerk drauf gerichtet. Die Sanierung der 40 Strecken, Bahntrassen, die da jetzt ansteht, die ja mit jeweiligem Stillstand des Verkehrs gemacht werden soll.
Ja, oder durch Umleitung. Ich durfte gestern Abend, als ich war in Stuttgart, durfte ich wieder die landschaftlich sehr reizvolle Rheintrasse benutzen, um nach Düsseldorf zu kommen, was dann also fast 2 Stunden Verspätung mit sich brachte. Das war schon interessant,
ja. Aber das ist gut, das kann man sagen, das ist das Nachholen in der Infrastruktur. Ja. Aber ich glaube, dass wenn die Bahn nicht aufpasst, wenn wir alle nicht gemeinsam ein Auge drauf haben, wird sie am Ende nur noch ein Fernverkehrsbetreiber. Und die Frage aber, wie die regionalen Verbünde funktionieren, nochmal ganz anders. Ja, so richtig lustig ist das Thema jetzt auch nicht. Es bleibt allerdings von Hoffnung getragen, wenn man so will, ne?
Naja, aber rauskommen wir natürlich aus dieser Nummer nicht. Wir wollen natürlich auch aus ökologischen Gründen mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Allerdings ist die Schiene derzeit eigentlich nicht leistungsfähig, noch zusätzliche Kapazitäten bereitzustellen. Deswegen weiß ich nicht genau, wie man aus dem Dilemma herauskommt. Nämlich ökologisch wäre es natürlich sehr viel sinnvoller, also mehr über die Schiene zu transportieren.
Ja, also um es zuzuspitzen, man fährt voll elektrisch und autonom. Ne?
Ja.
Und das ist ja das Leitbild künftiger Mobilität. Und ich meine, wir müssen uns nur fragen, wie wir auch in der Ausweitung und Ausbau des Netzes vorankommen. Da werden immer alle möglichen Studien gemacht, wenn man die Leute fragt, würdest du jetzt nutzen und so weiter. Man stellt im Nachhinein fest, wenn man Strecken reaktiviert beispielsweise, und es sind ja in den 70er, 80er, 90er Jahren viele regionale, lokale Strecken stillgelegt worden, weil sich das nicht mehr gerechnet hat. Und man hat die zum Teil entwidmet, also wirklich komplett aufgegeben. Dort, wo man sie wieder reaktivieren kann, findet das aus meiner Sicht zu zögerlich statt. Ja. Denn es hat einen doppelten Effekt. Einmal bringt es mehr Menschen auf dieses dann ökologisch auch besser aufgestellte Verkehrssystem. Und zum Zweiten kannst du die regionale Anbindung besser organisieren. Mhm. Es ist halt kein Ersatz für irgendwo im ländlichen Raum wohnende Menschen, dass da mal ein Bus vorbeikommt. Der Bahnhof, der angefahren wird, ist ein ganz anderes System. Und das verstehe ich nicht, dass es da nicht eine große Offensive auch in den Bundesländern gibt über die Reaktivierung dieser Regionalstrecken.
Die vorhanden sind.
Einzelne Macht. Brandenburg hat das vorangetrieben ein bisschen. Da haben wir auch natürlich ein Flächenproblem. Wie viele Menschen wohnen da eigentlich? Aber ich glaube, da läge in der Tat ein Potenzial. Und dann ist das andere auch viel, du hast den Börsengang erwähnt. Das hat sicherlich zu Fehlsteuerung geführt. Ja. Denn alles, was Unterhaltungskosten ausmachte, wurde versucht zu reduzieren. 7500 Weichen sind unter Medorn ausgebaut worden. Die werden jetzt wieder eingebaut, weil es zu einer enormen Verlangsamung des Verkehrs bei Baustellen Betrieb und so weiter führt. Also das Netz ist schon ein Problem, aber das Netz ist nicht alleine. Nein. Und wir haben angefangen bei den Boni der Vorstände, die haben eine Steuerungslogik in der Verantwortung zu erfüllen. Und das finde ich, muss man auch sehen, es ist nicht nur das Netz, es ist nicht nur die Infrastruktur, es ist auch schlechte Steuerung, schlechtes Management, was man ja bis unten dann spürt. Ja. Jedenfalls, immer wenn du dich irgendwo ankommst, das ist ja, wird ja auch so gehen, und du beschwerst dich, wird gesagt, ja, gehen Sie mal woanders hin. Also hier, ich kann auch nichts dafür.
Ja, aber Fakt ist, ich glaube, das sollte man wirklich deutlich machen. Die Privatisierung des Vertriebs bei Verstaatlichung des Netzes ist definitiv nicht die Lösung angesichts der Verwobenheit der Probleme. Ich denke, wir sollten also schon mit der vorhandenen Struktur zurechtkommen, aber dann sollte vielleicht doch bei der, sagen wir mal, Vergütung der Bahnvorstände vielleicht dann doch das staatliche Element in den Vordergrund stellen und nicht so tun, als sei das ein profitorientiertes marktwirtschaftliches Unternehmen. Das kann die Bahn nicht sein, da sie auch sehr viele, sagen wir mal, regionalpolitische Aufgaben zu erfüllen hat. Und ich glaube, diese Lösung entziehen sich einer marktwirtschaftlichen Steuerung. Ja. Aber diese Debatte wird komischerweise nicht geführt.
Nein, man ist da natürlich auch, sagen wir mal, besser unterwegs heute als die frühere Beamtenbahn. Also ich meine, das waren doch ganz andere Welten. Aber im Grunde kommst du ja zu dem Ergebnis, dass das, was du zum Einstieg gefragt hast, allgemein gefragt, aber dass man dann schon genau überlegen muss, woran bindet man Boni, wenn es hier nicht der Gewinn ist oder nicht zentral der Gewinn. Man kann sagen, kapitalschonende Führung. Aber dann ist es vor allen Dingen das Angebot an verlässlichen Fahrleistungen. Und wenn ein Bahnchaos herrscht, sollten die Boni auch geringer ausfallen. Das wäre die Logik deines Arguments.
Die Verspätung, das ist der Punkt. Das heißt also, auch hier kann man eine gewisse präziale Lenkung machen, aber die nicht über den Gewinn geht.
Ja, und vor allen Dingen muss man das dann auch weiterführen. Es ist ja nicht nur der Vorstand, man hat ja auch eine Führungsebene darunter, die in der Vorstandsnähe auch eine große Verantwortung mit hat natürlich. Und insofern muss man die in der Logik einer solchen Anreizstruktur auch mit einbinden.
Okay. Dann ein zweites Problem, zweite Frage, die sinnvoll ist. Ich habe dir gestern erzählt, ich war gestern in einer eigentlich sehr wohlhabenden südwestdeutschen Großstadt, bin durch die Stadt gelaufen und habe mit Entsetzen festgestellt, dass selbst in dieser reichen Stadt wir massive Leerstände an Geschäftsflächen haben, die dann aufgefüllt werden mit Eissalons oder irgendwie so ein Zeug. Frage, könnte man diesen Strukturwandel, der ja Platz greifen wird, das hat auch sehr viel mit der Informatisierung und Digitalisierung, mit dem Versandhandel zu tun, dass man einer Verödung der Innenstädte vielleicht dadurch entgegenwirken kann, dass man frei werdende Flächen umwidmet?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und bei dem Wohnungsbaugipfel der gestern im Bundeskanzleramt war, es gibt es ja auch ein Element, nämlich Prämien oder Unterstützung für die Umwidmung von Büroflächen in Wohnraum. Und das zeigt ja, dass städtische Funktionen sich auch verändern. Wir haben eine Zeit hinter uns, wo alles separiert wurde, also das Gewerbe raus aus der Innenstadt, in die Vororte, in die Gewerbegebiete, das Wohnen im Grunde auch weitgehend heraus aus der Innenstadt und die Innenstadt dann als ein Konsumbereich, Kultur und soziales Leben, und der Konsumbereich funktioniert nicht mehr. So, jetzt müssen wir gucken, wie wir den Rest hinbekommen. Ich glaube, dass solche Umwidmungen ganz zentral sind, dass wir auch erleben werden, dass viel mehr kreative Tätigkeiten im wirtschaftlichen Bereich in die Städte zurückkehren können, dass auch manches Handwerkliche in die Städte zurückkehrt, dass also die Innenstadtstruktur eine andere wird, und um die zentralörtliche Funktion zu erleben. Wir haben ja eben über die Bahn gesprochen, die hatte ja früher mal so einen Slogan, Innenstadt ist da, wo der Bahnhof ist oder so ähnlich. Also da ist das Zentrum. Ja, also das ist ja, stimmt ja auch. Bahnhöfe markieren ja die Knoten, die Verbindung zwischen diesen Zentren in einer ganz besonderen Weise. Du hast keine Anlaufzeiten, du gehst zum Bahnhof, fährst los, kommst an, und diese Strukturen werden sich verändern, und das ist das, glaube ich, was wir in den städtischen Entwicklungen erleben werden. Das wird meinem Dafürhalten in den nächsten Jahren massiv betrieben. Es gibt ja unterschiedliche Programme auch seitens des Bundes, aber auch in den Ländern für die Entwicklung von Städten. Und manche haben halt Glück. Ne? Die haben nicht in den 60er Jahren den Fehler gemacht, große Flächen freizugeben für Kaufhäuser, haben die kleine Struktur retten können und stabilisieren können. Dann wissen wir auch, es greift vieles in der Frage, das sind Familienunternehmen häufig, die so ein Angebot interessant machen, wo dann nicht nur daneben der 99-Cent-Shop ist. Also ich glaube, das ist ein Thema, was uns noch sehr betreffen wird, weil ja letztlich die Verdichtung von Räumen in Städten auch eine ökonomisch relevante Frage ist.
Und meines Erachtens, diese Diskussion wird viel zu wenig geführt. Also wir diskutieren darum, also ob wir die 400.000 Wohnung schaffen oder nicht schaffen. Das ist löblich, die Frage zu stellen, aber eine meines Erachtens wichtigere Frage ist, wenn wir wirklich, sagen wir mal, auf Zuwanderung setzen wollen, wie schaffe ich adäquaten Wohnraum? Und da ist meines Erachtens diese Unwidmungspolitik ein viel zu schwach diskutiertes Thema. Es ist bislang aus dieser Diskussion völlig ausgeblendet worden. Aber ich glaube, es verdient also dabei berücksichtigt zu werden.
Ja, nein, also ich bin da völlig bei dir. Ich glaube auch, dass da gerade ganz viel in Bewegung ist, wenn du nämlich mal anschaust, dass in den letzten Meldungen wieder mehr Menschen in den ländlichen Raum, in Mittelstädte gezogen sind. Also wir sind ja immer ein bisschen geprägt von den Metropolen und alles guckt auf Berlin, und dann gibt es da Großtamtam und dann wird wieder die nächste Welle oder Befragung, soll Deutsche Wohnen enteignet werden, was ja kein Problem löst, man hat nur Umverteilung letztlich darstellt. Aber und dieser Blick auf Berlin und die Metropolen führt dazu, dass wir insgesamt das vergessen, was wir in Deutschland als einen großen Vorteil haben, nämlich viele Städte. Ja, die Städte unterschiedlicher Größe, die in ihrer Mittelstruktur 200.000 Einwohner Städte, die eine ganz andere Dynamik haben als beispielsweise das in den USA bekannt ist. Und insofern liegt da ein Potenzial. Und dann ist genau Flächenerschließung, Flächenumwidmung und auch die Frage, aber die am Anfang steht, was sind die Funktionen der Innenstädte?
Was sind die Funktionen? Vor allen Dingen, wir haben da eine komplett liegende Infrastruktur, die ist ausgezeichnet. Exakt. Und wenn nun der stationäre Einzelhandel eben also nicht mehr diese Sache nutzen kann, denke ich, ist es ein Gebot der Wirtschaftlichkeit, sich hier alternative Nutzung zu überlegen. Ja. Aber diese Frage wird komischerweise ganz wenig diskutiert.
Ja, und man scheut natürlich auch zu sagen, dass eigentlich jetzt das wieder zum Teil zumindest perspektivisch zurückgeführt wird, was ich eben anders in den 60er Jahren gemacht hat, Industrie und Gewerbe heraus. Eigentlich muss sehr viel mehr rein und dann muss es gemischt werden. Nichts ist ja öder als ein Viertel, was nur von einer Branche geprägt ist. Ich meine, ich war ja mal lange Chefvolkswirt an der Bank, und dann in Frankfurt ist das noch überschaubar. Aber im Grunde, wenn du abends durch die Mainzer Landstraße fährst, da ist auch nicht viel Erbauliches und ist es auch kein Gebiet mit Konsumattraktion oder wo Kulturangebote gemacht werden. Aber ich glaube, diese Durchmischung, das muss in Städten ganz anders gelingen, und das wird die Herausforderung sein. Insofern ist das Thema Wohnung, über das wir reden, eigentlich nur eines. Ja, das ist pressiert, weil wir haben eine Unterdeckung Vor allen Dingen auch mit, was erwähnt, mit Blick auf die Zuwanderung, ob das nun Fluchtmigration oder Erwerbsmigration ist, sei es drum, die Menschen müssen hier in irgendeiner Weise untergebracht werden. Und da müssen wir alles tun, was das Bauen erleichtert, aber was auch Umbau, Umwidmung ermöglicht. Ja. Also ich glaube, da haben wir auch einen Konsens. Ich denke, das wäre nochmal ein Thema der gelegentlichen Vertiefung.
Das sollten
zu schauen,
wir nochmal vertiefen. Also jetzt interessant, also die Notwendigkeit zu entscheiden ist also größer als alles andere. Das heißt, wir haben hier einen Entscheidungsdruck, der ganz massiv ist. Und ich würde die Kapazitäten nutzen, die vorhanden sind.
Ja, das könnte jetzt das große Beispiel hier aus Köln anführen, unser altes Institutsgebäude, wo wir 40 Jahre drin waren.
In einem vergoldeten Gebäude. In einem vergoldeten Gebäude.
Genau, ja, aber die Fenster sind jetzt nicht mehr vergoldet, weil das war ja auch nur Ausdruck einer, wenn für die interessierten Zuhörer, weil man die Klimaanlage 1970 nicht eingebaut hat und dann hat man solche komischen Fenster gemacht, die man auch nicht richtig öffnen konnte. Jetzt ist es aber ein attraktives Wohngebäude, umgeben von weiteren Wohnliegenschaften und wir sind in die Innenstadt gezogen, Wurfweite vom Dom oder vom Hauptbahnhof, um die Bahn nochmal mit aufzunehmen, die für uns natürlich ein zentrales Netzwerk ist. Wir fahren von hier aus nach Brüssel beispielsweise in 1,50. Großer Vorteil. Das ist die Zentralität.
Es gibt gute Beispiele, nur werden die komischerweise nicht diskutiert. Man diskutiert nur, also wir müssen jetzt Wohnungen neu bauen. Ja, müssten wir, aber wir sollten erstmal auch sehen, ob es nicht günstiger und effizienter ist, vorhandene Gebäudeflächen also zu nutzen. Na gut, aber das denke ich, ist schon eine vernünftige.
Bin ich nur ein Gedanke, das würde ich auch eher machen, bevor ich das serielle Bauen nehme. Ja. Also da denkt man doch sehr schnell wieder an den Plattenbau. Das ist natürlich so nicht gemeint. Ja. Scholz hat schon einen Punkt, aber im Kern redet er darüber, dass wir zu teuer bauen. Und er sagt, es liegt zum Teil an der Verantwortung der Unternehmen, die nicht effizient genug sind in Deutschland, die Bauunternehmen. Und die anderen sagen, es ist das Baurecht, der Brandschutz, das die Sachen so kompliziert macht. Und ich glaube, es liegt an beiden.
Dass wir also 18 Bauverordnungen in Deutschland haben. Nun ja.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Aber ist ein anderes Thema. Eine letzte Frage noch, da sind wir uns wahrscheinlich sehr einig bei der letzten Frage, ist, also Macron hat ja eine tolle Idee, also er möchte Klimaschutz als Wachstumsprogramm begreifen und propagieren. Was hältst du davon?
Naja, also ich meine, es geht um Wachstum. Es geht um eine andere Qualität des Wachstums. Es geht um eine Orientierung der Dynamik und der Innovationen für Klimaneutralität. Also insofern ist das jetzt, ich meine, es kommt halt immer sehr viel eindrucksvoller und staatstragend darüber, wenn es ein französischer Staatspräsident auf Französisch vorträgt. Das ist leider so. Oder
Es klingt besser.
Aber damit ist ja noch nicht wirklich etwas Neues gewonnen. Was ich aber daraus ableiten würde, Bert, ist, und das, wenn man mal im Augenblick die letzten Tage die Presse liest zum Thema, wie gehen wir mit dem Ziel Klimaneutralität um, wie soll es erreicht werden, dann habe ich doch den Eindruck, dass nicht nur bei uns, sondern auch in vielen Ländern, dass auf einmal etwas mehr Realpolitik zum Tragen kommt. Also nimm beispielsweise, weil wir eben über das Bauen gesprochen haben, dass man den Energiestandard 40 erstmal verschiebt. Und es von Geiwitz seit langem gefordert. Habeck hat es jetzt konzidiert nach dem Motto, wir haben das Gebäudeenergiegesetz, also müssen wir da nicht investieren. Und sie sagt zu Recht, die Frau Geiwitz, da müssen wir im öffentlichen Bereich erstmal vorleisten. Ich meine, es gibt ein Riesenthema beispielsweise Schulen für den Klimawandel fit zu machen, eine ganz andere Frage und ganz höherer Gewinn und Grenzertrag als jetzt bei den Wohnungen.
Einzelne Wohnungen.
So, also das zeigt, es kehrt etwas mehr Realismus ein. Es wird auch gefragt, nicht nur, wie kriege ich das jetzt mal mit Hochdampf nach vorne irgendwie hin, sondern mit welchen Nebenkosten, mit welchen Kollateralkosten. Schau dir an, wie in Großbritannien oder auch in Schweden Dinge relativiert werden, nicht in Frage, aber sozusagen in einen anderen Zeitrahmen gestellt werden. Und auch wir müssen uns ja fragen, wie mobilisieren wir Wachstumspotenzial? Also wenn wir Macron umwidmen wollen als eine Message der Art, dass wir die Transformationsaufgabe von der Wachstums Bedingungen von dem allgemein ermöglichen Marktdynamik zum Tragen zu bringen, nicht abkoppeln können, dann glaube ich, hat er einen Punkt.
Dann ist das durchaus richtig. Insofern also macht es mal Sinn, über den Tellerrand zu schauen. Und wir müssen auch akzeptieren, dass mittlerweile, was Wachstumspolitik angeht, Frankreich definitiv nicht mehr der deutsche Juniorpartner ist, sondern umgekehrt. Ja. Seit Jahren ist Frankreich die deutlich dynamischere Wirtschaft im Vergleich zu Deutschland. Mhm. Und deswegen denke ich, macht es Sinn, auch mal auf solche Lösungen zu schauen, die dort entwickelt sind. Also hier, denke ich, kochen wir vielleicht etwas zu sehr im eigenen Sud.
Ja, aber das ist auch ein generelles Problem. Bert, mein Eindruck ist, früher hatten wir immer mal klare Befunde darüber, wo läuft irgendwas besser und was kann man sich angucken und was könnte man daraus lernen. Frankreich war da nie im Fokus. Und es gilt natürlich immer noch, dass in Frankreich die Arbeitslosigkeit höher ist als bei uns und dass der Staatshaushalt in einer deutlich schlechteren Verfassung ist als bei uns. Aber wir schauen dann gerne drüber hinweg, wenn Dinge passieren. Und das ist seit 2017 in Frankreich der Fall. Wenn du dir die Ausrüstungsinvestitionen anschaust im Unternehmensbereich, privaten, dann sind die deutlich in Gang gekommen. Übrigens wie in den USA auch. Aus jeweils Gründen, weil auch Politik interveniert hat. Und er hat ja auch, sag mal, an zwei Stellen hat das einfacher. Er hat nicht den großen Industrieanteil wie wir, der jetzt ein bisschen gegen uns wirkt. Ich will das weder gut noch schlecht beschreiben, nur es ist einfach faktisch so, dass in der gegenwärtigen Situation, wo die Energiekosten ja erheblich tragen, und gleichzeitig hat er natürlich über die Form der Energieproduktion, nämlich im Wesentlichen durch Atomkraftwerke,
hat er das ökologische Problem nicht.
Und er hat sie dann auch in der Électricité de France relativ staatsnah organisiert. Das heißt, da kann ich mit den Preisen ganz anders agieren, ohne große Diskussionen über den Brückenstrompreis zu führen, die bei uns ja auch zum Dauerbrenner wird, ohne dass was passiert. Ich glaube, das ist immer so Scholz' Devise, lange genug einfach so tun, als würde es einen nicht betreffen und irgendwann ist die Sache dann auch weg. Dann wird aber auch viel anderes weg sein. Und das ist im Augenblick unser Risiko, dass wir sozusagen in der Gewichtung das nicht nutzen, was aus Europa an Impulsen kommt. Und also insofern nach dem etwas kritischen Einstieg zur französischen Grandezza im Vortrag, ich glaube, er hat einen Punkt.
Ja, er hat noch mal einen sagen. Punkt und das würde ich auch sagen. Und ich hoffe, dass unsere Leser, dass unsere Hörer unser redliches Bemühen gutieren werden, dass wir jetzt neue Themen angesprochen haben. Und ich glaube, einiges Informative war dabei und ich bedanke mich für das angenehme Gespräch.
Ich bedanke mich bei dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.